Sportschaude. Sportschaude. Dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark mit Tanja Schaude.
Herzlich willkommen bei einer neuen Sportschaude-Podcast-Folge. Ich bin heute nicht alleine. Ich fühle mich auch ziemlich sicher im Antenne-Studio, denn ich habe ein echtes Muskelpaket gegenüber sitzen, und zwar den Manuel. Hallo Manuel.
Hallo Tanja.
Manuel, magst du dich kurz vorstellen, woher du kommst, wie du heißt, was du machst und warum du heute da bist?
Ja, sehr gerne. Also hallo einmal an jeden Hörer und Hörerin. Ich bin der Manuel Röttl, bin 25 Jahre alt und komme aus Seiersberg, das ist in Graz Umgebung. Und ich bin heute da in dem Podcast, weil ich habe die Tanja kennenlernen dürfen, letztens auf einer Tagung, die wir zusammen erlebt haben. Und ja, eines hat dann zum anderen geführt und jetzt sitze ich da im Antenne Steiermark Studio und bin im Sportschaude Podcast.
Was ist denn deine große Leidenschaft? Warum habe ich dich eingeladen?
Also meine große Leidenschaft ist das Bodybuilding. Das ist bei mir wirklich schon von klein auf, habe ich das einfach cool gefunden und immer sehr interessant gefunden. Und irgendwann habe ich mich dann dazu entschieden, Wettkämpfe zu machen. Und ja, habe jetzt letztes Jahr meine ersten beiden Wettkämpfe gehabt, bei der NPC und bei der ABBF. Und ja, jetzt bin ich da.
Wann hast du angefangen mit dem Bodybuilding?
Also bei mir hat es so gestartet, ich war das erste Mal angemeldet in einem Fitnessstudio, das war noch in Liebach. Da war ich 16 Jahre alt oder 15 Jahre sogar. Und da hat meine Mama noch mitkommen müssen und den Studiovertrag für mich unterschreiben, weil ja. Ich ja noch nicht zeichnungsberechtigt war in dem Sinn. Und so hat es bei mir angefangen. Da bin ich dann so sporadisch hingegangen. Wenn ich Lust gehabt habe, war ich trainieren. Wenn ich keine Lust gehabt habe, bin ich halt am Moped gesessen und bin Moped fahren gegangen. Und das hat sich dann bei mir so, ja, so 4 Jahre hingezogen circa. Und mit 21 Jahren dann habe ich dann beschlossen, dass ich das wirklich nicht mehr hobbymäßig machen will, unter Anführungszeichen, sondern wirklich in die professionelle Richtung machen möchte, und habe mich dann an einen guten Freund gewendet und mir einen Trainer gesucht. Und seit März 2020 mache ich das wirklich so auf dem Level, dass ich sage, okay, es richtet sich in Richtung Wettkampf und ich möchte das wirklich professionell machen.
Hat es irgendein Vorbild gegeben, warum du mit 15 ins Fitnessstudio gegangen bist?
Vorbild, ja, da war so ein bisschen mein Papa, glaube ich, der Auslöser. Mhm. Also man muss da auch wissen, mein Papa, der hat 6 Brüder, also das sind 7 Onkel quasi, die ich da habe, ne? Genau. Und die waren halt alle sehr sportlich immer, also die sind früher auch trainieren gegangen und waren halt auch wirklich alle sehr gut beieinander, also wirklich, könnte man schon sagen, Bodybuilder. Bei denen war das aber nie so auf Wettkampfbasis oder ähnliches, sondern die haben das wirklich aus Spaß gemacht und sind halt immer alle zusammen trainieren gewesen. Und da kann ich mich noch erinnern, bei meiner Oma in Karlsdorf hat es auch ein Foto gegeben, wo wirklich alle 7 halt oben waren auf einem Foto, halt so oberkörperfrei, so Baywatch-mäßig kann man sagen.
Okay, sehr cool.
Und das habe ich halt einfach cool gefunden. Ich habe das einfach cool gefunden, wenn man halt so muskulös ist und halt dementsprechend aufblasen ist, mehr hätte ich halt sagen. Mir hat der Look einfach gefallen und das war, glaube ich, so ein bisschen Auslöser bei mir, ja.
Warst du da einer der wenigen in deinem Alter, der das gemacht hat? Oder bist du vielleicht auch ein bisschen belächelt worden, weil die meisten Jungs in dem Alter spielen ja Fußball oder gehen so in ein Gruppentraining, also Mannschaftssport oder so?
Ja, am Anfang auf jeden Fall. Also ich habe wirklich Freunde gehabt, die was von Anfang an, ich würde jetzt nicht sagen belächelt haben, aber das war halt immer so, ja, der trainiert halt, ne, der macht das jetzt eine Zeit lang und dann ist das eh vorbei. Ne. Kann ich auch gar nicht böse nehmen, ne, weil ich kenne auch selber genug Leute, die was sagen, ja, ich will jetzt auf die Bühne gehen, und sie schaffen den Weg zur Bühne aber nie. Und ja, natürlich, die Leute hat es gegeben, aber das, von dem habe ich mich nicht unterkriegen lassen. Ich habe gewusst, das ist das, was ich will, was mir Spaß macht, auch wenn es teilweise wirklich hart ist, aber das ist dann trotzdem für mich Freude, auch wenn ich mich im Fitnessstudio abplage quasi, ja.
Wie ist es so generell, wenn man jetzt drüber nachdenkt, du warst ja da sehr jung, also mit 15, 16, man kommt dann in die Zeit rein, wo man sehr gerne Party macht, fortgeht, Alkohol trinkt.
Gehabt, ja.
Wie konsequent warst du dann da mit Sport oder hast du das irgendwie vereinbaren können?
Da muss ich sagen, in der Zeit, das war so von ja, so 16, 17, 18, 19, so in den paar Jahren, da war das bei mir wirklich immer nur sporadisch mit dem Sport. Also ich habe wirklich Zeiten gehabt inzwischen, wo ich dann gar nicht gegangen bin, wo ich auch gar nicht mehr angemeldet war im Fitnessstudio, aber in meinem Hinterkopf habe ich das immer drin gehabt, dass ich das, wenn die Partyzeit halt vorbei ist, dann weitermachen will. Und irgendwann war dann auch genug bei mir. Also die Zeit, wo ich wirklich intensiv gefeiert habe und fortgegangen bin, war bei mir wirklich nicht lang. Das war wirklich von 16 bis 18, kann man sagen. Und das hat sich dann auch erledigt gehabt. Also ich bin auch relativ früh nachher Papa geworden, mit 20 Jahren.
Mhm.
Und spätestens da war das Thema dann sowieso gegessen. Und ja, also ich habe mich dann wirklich mit 21, also im März 2020, habe ich mich dann wirklich so auf den Sport fokussiert, dass das auch komplett weggefallen ist. Also ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, dass ich nie was trinke oder so. An meinem Geburtstag kann es schon mal sein, dass ich mal mit meinem Papa zusammensitze und ein Glas Bier trinke oder so. Oder nach meinem letzten Wettkampf sind wir auch beim All You Can Eat gesessen, beim Chinesen. Und da habe ich dann auch mal ein großes Bier getrunken. Aber das ist für mich so ein Genussmittel. Das passt dann für mich auch. Und dass ich jetzt wirklich sage, ich brauche den Rauschzustand oder so. Das war früher vielleicht cool und war lustig. Die Zeit hat, glaube ich, jeder mal gehabt. Aber ich habe das Bedürfnis dazu gar nicht.
Wie schaut es bei dir dann privat aus? Ordnest du dein Leben dem Bodybuilding unter oder ordnest du das Bodybuilding deinem Leben unter?
Ich würde sagen, ich lebe für das Bodybuilding.
Mhm.
Also bei mir und bei meiner Freundin, bei der Babsi, da richtet sie wirklich der ganze Tag eigentlich nach Bodybuilding. Also wir beide lieben einfach den Lifestyle, die dazugehörige Arbeit, die halt dazugehört, weil es ist ja nicht nur getan mit, ich sage jetzt einmal, Essen und Trainieren. Also da gehört weitaus mehr dazu. Und wir beide leben das einfach voll, das ist wirklich unsere Leidenschaft, gleich wie wenn jemand jetzt sich aufs Motorrad setzt und Touren fahren geht oder jetzt jedes Wochenende ein Fußballmatch hat oder so, so ist das halt für uns unsere Leidenschaft und das erfüllt uns einfach total und unser Alltag richtet sich eigentlich dem Bodybuilding, ja.
Wie machst du das beruflich? Du arbeitest ja Fulltime, also wie schaffst du das, dass du das auch mit dem Essen, vor allem in der Vorbereitung unterbringst, mit den vielen Mahlzeiten beim Muskelaufbau, wie machst du das?
Also es ist wirklich nicht immer leicht, vor allem in so einer Wettkampfvorbereitung, vor allem je länger die Wettkampfvorbereitung geht, da sind dann wirklich Wochen dabei, wo man keine Kohlenhydrate hat und wirklich nur mehr Fleisch, Gemüse, Eier isst, Eiweißpulver und so und da werden die Nerven dann auch teilweise ziemlich dünn und man wird leichter reizbar, ist klar. Vor allem auch dadurch, dass ich in der Schicht arbeite. Also ich arbeite wirklich unter der Woche dreischichtig. Das sind immer 8-Stunden-Dienste. Und am Wochenende haben wir eben die 12er-Schicht, also früh oder Nacht. Und habe halt wirklich von der 40-Stunden-Woche bis zur 64-Stunden-Woche kann sich das halt bei mir ausdehnen. Und dann bleibt halt für Freizeit und für unsere Leidenschaft halt teilweise nicht viel Zeit.
Mhm.
Ich muss da dann wirklich nach der Nachtschicht, wenn ich jetzt an der 12-Stunden-Nachtschicht hinter mir habe, hier um 6 in der Früh zum Arbeiten auf und weiß, okay, in 12 Stunden muss ich wieder da sein und die nächste 12-Stunden-Schicht durchleben, dann weiß ich schon, okay, ich kann jetzt nicht ausschlafen an dem Tag. Also ich gehe dann wirklich um 7 spätestens ins Bett, um 7 in der Früh, stehe um 12 Uhr zum Mittag nachher wieder auf, damit ich dann trainieren gehen kann, mein Cardio unterbringen und natürlich auch noch meine Mahlzeiten vorbereiten kann für den nächsten Tag, ja.
Man muss da schon sehr, sehr diszipliniert sein, aber ich denke mal, wenn man es aus Leidenschaft macht, dann macht man es sowieso viel leichter, oder?
Ja, man macht es gern, ja. Das ist gleich, wie wenn jetzt jemand in der Selbstständigkeit ist und ein Unternehmen hat und ich sage ja immer selbst und ständig, glaube ich, irgendwo, man ist wirklich 24/7 eingeteilt und muss sich da um sein Unternehmen kümmern und genauso ist es halt bei mir, aber man macht die Arbeit dann einfach gern und man steckt da dann relativ viel Liebe in das Ganze hinein.
Wie schaut denn bei dir so eine Trainingswoche aus?
Also so eine Trainingswoche schaut bei mir so aus, ich gehe prinzipiell immer dreimal am Stück trainieren, beginnend immer mit Beinen, dann habe ich einen Rückentag, also Rückentraining, Rückenbizeps und am dritten Trainingstag habe ich dann noch entweder Schultertrizeps oder Brustschultertrizeps, dann habe ich einen Pausetag und dann habe ich wieder drei Trainingstage am Stück. Also ich kann bei mir auch nie sagen, dass jetzt jede Woche gleich ausschaut von den Trainingstagen her. Also das läuft wirklich so, 3 Tage Training, 1 Tag Pause, dann geht es wieder weiter mit 3 Tagen Training. Und je nachdem, wie das dann halt fällt in der Woche, so stellt sich das dann halt bei mir zusammen. Und auch wenn ich jetzt einmal so eine 12er-Nachtschicht gehabt habe und wirklich komplett zerstört bin und einfach nur mehr müde bin, dann sage ich auch mal, okay, ich baue jetzt einen Pausetag mehr ein, vor allem so wie jetzt im Aufbau, wo man sowieso nur wächst, wenn man genügend Regeneration hat. Dann gönne ich mir die 1-2 Tage Pause, was dann halt mehr sind und das ist für mich dann auch kein Problem.
Das heißt, du würdest auch sagen, es ist ganz wichtig, dass man Pause macht und Regeneration macht.
Ja, genau.
Macht.
Ja. Also die Regeneration wird für viele sehr unterschätzt. In einer Wettkampfvorbereitung schaut das Ganze wieder anders aus, weil da muss man halt wirklich auf seinen Kalorienverbrauch schauen und auch wirklich schauen, dass man sein Kaloriendefizit einhält, eben um das Fett zu verlieren. Da gehe ich dann natürlich auch trainieren, wenn ich komplett am Ende bin, ab irgendeinem bestimmten Punkt fühlt man sich sowieso jeden Tag zerstört und am Ende einfach in einer Vorbereitung. Mhm. Und da gehört das irgendwie zu deinem täglich Brot dazu, sage ich einmal. Aber so wie jetzt im Aufbau, wenn das alles ein bisschen entspannter abläuft und man wieder ein bisschen mehr zu essen hat, natürlich steigt dann auch die Kraft, die man hat. Also bei mir ist es wirklich so zur Zeit, dass ich von Training zu Training einfach stärker werde. Mhm. Und wenn ich dann jetzt sage, okay, ich brauche jetzt einmal einen Tag mehr Pause, dann gönne ich mir den. Weil ja genau weiß, ich komme dann wieder stärker zurück und ich bin dann einfach erholter und kann mich dann wieder besser in meinem Training fokussieren.
Wie ist das bei dir beim Aufbau? Bist du eher derjenige, der clean aufbaut, also auch schaut während des Aufbaus, dass er die Makronährstoffe einhält? Oder bist du eher der, der ja eher so dieses Binge-Eating, also dieses Extreme macht beim Aufbau? Wie nennt man das sonst? Da gibt es ja einen Spezialbegriff dazu. Ja, clean oder halt nicht clean, ist egal.
Ja,
also
genau,
jemand, der
so
jemand, der sich zum Beispiel den Burger voll rein und das und das und das, also wirklich gar nicht drauf schaut, sondern schaut, dass er nur auf die Kalorien kommt. Mhm. Welcher Typ bist du?
Also ich muss sagen, vor meiner Vorbereitung, da war ich auch wirklich im Aufbau und das über 2-3 Jahre sogar. Weil ich war total leicht, wie ich angefangen habe mit dem Sport. Ich habe 68 Kilo hab ich gehabt und mit dem habe ich angefangen. Mittlerweile kratze ich schon an der 100er Marke.
Wahnsinn.
Und da war das wirklich so, da habe ich auch einen Ernährungsplan bzw. eine Ernährungsempfehlung gekriegt von meinem Trainer. Der war natürlich dementsprechend hoch. Man muss halt auch sagen, ich war wirklich ein Strich in der Landschaft. Und ich habe da wirklich schauen müssen einmal, dass ich meinen Körper an das hohe Essensvolumen gewöhnen und das hat bei mir wirklich eine Zeit lang gedauert, bis ich dann wirklich einmal die ganzen 6 Mahlzeiten an einem Tag eingebracht habe. Da reden wir auch von 4.500 bis 5.000 Kalorien circa, was ich aber wirklich clean gegessen habe. Mhm. Also ich habe teilweise an Tagen 800 Gramm Fleisch gegessen, 1,5 Kilo Kartoffeln, dann noch ein Frühstücks-Masse-Shake, sage ich immer dazu, mit knapp 1.000 Kalorien und 500 Gramm Toffen nachher am Abend vom Schlafen gehen.
Wow.
Also das ist schon eine Essensmenge, das schafft nicht jeder und da muss man seinen Körper wirklich daran gewöhnen. Und da muss ich sagen, vor meiner Vorbereitung in dem Aufbau, da war ich wirklich teilweise auch faul und bin dann ab und zu einmal zu McDonald's gefahren oder habe mir einmal einen Döner geholt, wenn ich jetzt nach dem Training so kaputt war, dass ich nicht mehr in die Küche wollte und mein Essen vorbereiten wollte. Und das war für mich ja total in Ordnung. Aber ich muss sagen, mittlerweile, man durchlebt dann so die ganze Wettkampfvorbereitung. Man merkt wirklich, okay, zu was ist mein Körper eigentlich imstande? Man lernt seinen Körper einfach viel besser kennen. Und mittlerweile ist es bei mir so im Aufbau, ich habe meinen fixen Ernährungsplan. Mit dem Ernährungsplan bin ich über die Wochenbilanz gesehen noch immer im Kaloriendefizit, obwohl ich im Aufbau bin.
Ja.
Und ich habe halt einmal in der Woche eine freie Mahlzeit, wo ich wirklich das essen kann, was ich will, was mir schmeckt, auf was ich in dem Moment Lust habe. Und genau diese eine freie Mahlzeit ist dann halt genau diese Mahlzeit, was mich halt in den Überschuss bringt von den Kalorien. Mhm. Also ich habe dadurch einen moderaten Überschuss, wo ich halt auch gut Muskulatur aufbaue, meine Trainingsperformance halt steigert und ohne, dass ich aber zu viel Fett anlege.
Ja, und diese freie Mahlzeit sollte dann nicht unbedingt 10 Kugeln Eis sein, oder?
Ja, 10 Kugeln Eis ist eh noch in Ordnung, ist eh noch im Rahmen, würde ich mal sagen.
Okay.
Also ich bin schon so einer, der was wirklich gerne isst und auch viel isst. Und wenn ich da jetzt dann sage, ich gehe zum Burger King und ich isst dort 4 Burger auf einmal mit einmal Pommes und dann noch eine Nachspeis dazu, dann ist das für mich kein Problem. Da inhaliere ich innerhalb von 5 Minuten die Mahlzeit.
Sehr cool.
Aber ich versuche mich wirklich da jetzt wirklich zusammenzureißen und halt nicht über das Maß hinaus zu essen. Ich mache das immer so, dass ich am Sonntag die freie Mahlzeit isst. Das ist so unser Ritual von meiner Freundin und von mir. Und da gehen wir dann einmal in der Woche irgendwo hin essen und da isse ich dann halt einmal einen Burger mit Süßkartoffelpommes oder so und isse dann dort noch eine Nachspeise und dann hat sich das für mich erledigt.
Ich kann mir vorstellen, wenn man 4 Burger inhaliert, kriegt man dann Magenweh auch, vor allem wenn man sonst eigentlich relativ gesund lebt, oder?
Magenweh nicht. Also ich würde sagen, auf gut steirisch, ich habe einen Saumagen.
Ah, okay.
Ja, also mein Magen macht wirklich sehr viel mit, auch meine Verdauung mittlerweile wieder. Und ja, das ist für mich kein Problem. Also das verwertet mein Körper schon, nur habe ich dann wirklich am nächsten Tag, wenn ich wirklich so eskaliere, habe ich am nächsten Tag fast 3-4 Kilo mehr. Und das merke ich dann natürlich im Alltag. Also da steht man dann auf, das ganze Gesicht ist voller Wasser. Also es ist auch wirklich nur Wasser, was der Körper da halt zieht, aufgrund von dem ganzen Salz, die verarbeiteten Lebensmittel halt.
Ja.
Und das wird natürlich ganz anders verwertet vom Körper als jetzt eine normale Mahlzeit laut Plan.
Also ist der Trainingstag danach dann nicht ganz so gut oder geht es trotzdem?
Ja, die Trainingsperformance profitiert meistens schon davon, so ist es nicht. Aber ich merke, dass mein Schlaf sehr darunter leidet, weil ich dann meistens so angegessen bin, wenn ich am Abend schlafen gehe, dass der Schlaf dann einfach nicht sehr erholsam ist. Ja. Also ich stehe dann wirklich auf, oft nach 8-9 Stunden Schlaf, und ich merke einfach, mein Gesicht fühlt sich an, als ob ich 3 Tage durchgetrunken hätte und 3 Tage durchgefeiert hätte. Und das ist dann auch nicht förderlich. Ich fühle mich dann einfach, das Wohlbefinden leidet dann auch darunter.
Ja, ist klar. Mhm. Wie machst du das tagsüber, wenn du so viele Kalorien zu dir nehmen musst? Jetzt, wenn du clean isst, bereitest du 6-7 Mahlzeiten vor, oder wie viele isst du dann?
Ich isse täglich 6 Mahlzeiten. Mhm. Außer ich, so wie morgen zum Beispiel, da fange ich wieder mit der Nachtschicht an. Mhm. Und da stehe ich natürlich dann ganz normal auf, so zu meiner gewohnten Uhrzeit. Und der Tag ist dann halt extrem lang. Also ich stehe zum Beispiel jetzt Hausnummer um 8 Uhr auf und weiß aber, ich bin jetzt durchgehend auf bis zum nächsten Tag um 6 Uhr in der Früh. Boah, und da baue ich dann meistens 2 Mahlzeiten mehr ein. Also da habe ich dann meistens 8 Mahlzeiten.
Trackst du, wenn du im Aufbau bist, trackst du generell, oder hast du das schon so im Gefühl, wie viele Kalorien eine Mahlzeit dann hat?
Das kommt einfach durch die Erfahrung. Also so wie du sagst, man hat das ein bisschen so im Gespür. Ich weiß jetzt, okay, die 50 Gramm Reis haben so und so viel Kohlenhydrate, so und so viel Kalorien. Und bei mir ist es auch so, ich bin ein großer Fan von einem fixen Ernährungsplan, den was ich vorgeben kriege. Da weiß ich, okay, die Mahlzeiten habe ich. Ich tue mir viel leichter beim Vorausplanen. Ich weiß ganz genau, wenn ich einkaufen gehe, das brauche ich. Und es gibt ja auch viele Leute, ich kenne da selber jemanden, ein Freund von mir, der macht auch Wettkämpfe und der macht halt If It Fits Your Macros. Also der kriegt von seinem Trainer halt die Makros, die er halt hat über den Tag. Der weiß genau, okay, jetzt 300 Gramm Eiweiß, 200 Gramm Kohlenhydrate, 80 Gramm Fett oder so. Mhm. Und der macht es dann wirklich von Tag zu Tag individuell. Wie gesagt, ich bin halt ein Fan vom fixen Ernährungsplan und mache das dann meistens auch so. Und ich mache das dann halt so, wenn ich wirklich jetzt einmal Lust habe auf irgendeine andere Mahlzeit, wenn mir mein normales Essen halt schon über den Kopf halt hinaussteht, dann mache ich das halt so, dann rechne ich immer die Makros quasi aus von der Mahlzeit und ersetze die halt durch irgendwas anderes, wenn ich wirklich einmal Lust habe auf Abwechslung.
Wie schaut das aus, wenn du dann in der Diät bist? Gibt es dann auch nur Hühnchen, Reis, Brokkoli? Mhm. Wirklich?
Also in der Diät ist es wirklich so, ich meine, man stürzt sich jetzt nicht kopfüber in eine extreme Diät und ein extremes Kaloriendefizit. Am besten ist, man reduziert die Kalorien halt langsam, Schritt für Schritt. Und natürlich ist die Waage oder halt die Zahl auf der Waage auch irgendwie nur die Zahl auf der Waage. Wenn mein Gewicht gleich bleibt und die Form verbessert sich aber, dann ist das auch total in Ordnung. Aber in der Diät ist es halt so, da kriegst du einen strikten Plan und das wird dann durchgezogen auf Biegen und Brechen. Also so habe ich das halt auch gemacht. Mhm. Und ich bin auch der Meinung, wenn man wirklich hart sein will auf der Bühne und wirklich komplett fettfrei, dann führt da nichts anderes drumherum.
Erklär mir ganz kurz diesen Begriff hart sein, weil meine Podcast-Hörer sind nicht alle Bodybuilder-Profis. Ja. Ich verstehe, was du meinst, aber was bedeutet der Begriff hart sein?
Also der Begriff hart sein ist einfach das, wenn man wirklich kaum mehr Körperfett hat am Körper, wenn die Haut wirklich dünn ist wie Papier und man wirklich jeden Muskeleinschnitt einfach Streifen sieht in der Muskulatur und man sieht, dass die Muskulatur darunter einfach lebt und arbeitet, wenn man anspannt. Und diesen Look hat man halt einfach nur, wenn man wirklich kontrollierte Diät fährt über einen bestimmten Zeitraum und wirklich Disziplin halt an den Tag legt.
Wie lange machst du Aufbau und wie lange schaut dann bei dir die Diät aus, so ungefähr, wenn du dich jetzt für den nächsten Bewerb vorbereitest? Mhm.
Also für den nächsten Bewerb wird das Ganze nicht so intensiv wie jetzt für die letzten beiden Wettkämpfe. Die letzte Diät hat wirklich 10 Monate gedauert. Also es war jetzt aber nicht so, dass die Diät direkt mit 0 Gramm Kohlenhydraten gestartet ist. Mhm. Das waren dann wirklich nur die letzten 2 Monate oder so, würde ich jetzt dann sagen, so circa, was mein Bauchgefühl jetzt gesagt. Und die letzte Diät hat halt wirklich 10 Monate gedauert, weil wir auch wirklich gesagt haben, wir starten langsam in die Diät. Und am Anfang war ich wirklich froh, dass ich einfach weniger zu essen gehabt habe. Mhm. Vor allem so in den Sommermonaten, wenn es draußen extrem warm ist und man muss da 4000 Kalorien plus essen jeden Tag. Ja. Das ist halt schon wirklich harte Arbeit. Also man kennt es selber, es ist warm draußen, man schwitzt, man hat überhaupt keinen Hunger. Viele Leute essen dann vielleicht 1-2 Mal am Tag und das war's dann, weil einfach nicht so viel reingeht. Ja. Aber du bist halt in Vorbereitung oder im Aufbau und du musst deine Kalorien einbringen an die Mahlzeit auch. Und ich wollte keine Mahlzeit auslassen und das ist dann wirklich schon eine harte Arbeit, dass man die Mahlzeiten reinkriegt. Ja.
Das können sich viele nicht vorstellen. Man darf so viel essen und dann kann man es nicht und dann muss man es aber. Genau, also das ist ja das andere Extrem. Ja,
genau. Ja. Also ich sage, Aufbau ist genauso schwierig teilweise wie eine Diät.
Ja.
In der Diät kommt halt auch der Kopf halt dazu, weil irgendwann spielt einem der Kopf halt Streiche. Mhm. Aber ja, die letzte Diät hat halt nur so lange gedauert, weil ich wirklich mein Körperfett ziemlich hoch war. Und das ist mir dann auch zum Verhängnis geworden. Deswegen haben wir jetzt auch gesagt, dieser Aufbau wird halt ein bisschen anders und ein bisschen kontrollierter, damit die Diät nachher nicht mehr so lang ist. Ja. Also da reden wir dann wirklich vielleicht von 16 Wochen Diät oder so, das sind vielleicht 4 Monate. Vielleicht auch kürzer, vielleicht auch ein bisschen länger. Aber das kann man so im Vorhinein nie genau sagen. Das kommt immer auf die Ausgangslage halt drauf an, was man dann halt eben hat, wo man halt dann wirklich steht. Und ja, ist halt von vielen Faktoren abhängig, sage ich mal. Und der Aufbau, den ich jetzt habe, der hat halt begonnen im Anfang November eigentlich, 2023.
Ja.
Und wir haben vor, dass ich im Frühjahr 2025 wieder auf die Bühne gehe.
Okay. Das heißt, du gibst dir schon Zeit und bist nicht jede Saison dann auf der Bühne jedes Jahr auf der Bühne.
Wir lassen heuer wirklich aus im Herbst, weil ich war bei meinem ersten Wettkampf letztes Jahr, war ich wirklich 17 Kilo unter meinem Gewichtslimit. Also ich habe da wirklich noch viel Platz nach oben. Also man sieht, ey, ich habe im letzten Aufbau wirklich 98 Kilo habe ich gehabt. Mit 98,4 Kilo, glaube ich, bin ich in die Diät gestartet. Und übrig geblieben sind dann 75 Kilo.
Wahnsinn.
Also man sieht wirklich, wie viel dann wirklich an Fett und Wasser weggeht und wie viel Muskulatur dann übrig bleibt. Da reden wir wirklich von über 20 Kilo, was ich da abgenommen habe in den 10 Monaten.
Ja. Das ist unglaublich. Wenn ich dich frage, was ist deine liebste Phase? Ist es eher der Aufbau oder ist es eher die Diät? Oder ist beides irgendwie gleich gut oder schlimm?
Es hat beides so seine Vorteile. Im Aufbau ist es halt so, es läuft alles ein bisschen entspannter. Wenn ich jetzt einmal Lust habe auf einen Haferflockenriegel oder keine Ahnung, oder mal auf eine Kugel Eis im Sommer, dann gönne ich mir das. Das ist halt der Vorteil so vom Aufbau. Aber was sich vom Aufbau und der Diät nicht entscheidet, es muss immer ein gewisses Maß an Disziplin halt da sein, weil der Aufbau ist genauso wichtig wie die Diät. Und ich würde sogar sagen, der Aufbau ist teilweise noch wichtiger als die Diät, dass man da wirklich sich an seinen Plan haltet, weil im Aufbau baue ich die grundlegende Muskulatur halt auf, die dann in der Diät noch verfeinert wird, würde ich jetzt sagen.
Ja.
Und in der Diät ist es halt so eine Kopfsache. Also man weiß dann wirklich, okay, jetzt fängt die Wettkampfdiät an und es ist vom Kopf her einfach vom Mindset ganz anders. Also der Fokus ist auch teilweise ganz anders. Also man weiß wirklich, okay, am Tag X geht es auf die Bühne und ich kann jetzt nicht einen Tag verschwenden und nicht einen Tag nicht 100% geben. Das gibt es bei mir nicht. Also das ist halt einfach so ein Mindset. Also ich finde, beide Seiten halt haben so irgendwas Spezielles halt an sich. Also macht beides Spaß.
Zum Glück, weil sonst wird wahrscheinlich das Ganze eh nicht so gut funktionieren.
Ja, genau, ja. Und da ist halt auch wichtig, dass man eine gute, also in meinem Fall, ich bin sehr dankbar für meine Partnerin, dass die mich da auch wirklich sehr unterstützt. Und sie weiß auch ganz genau, wie ich mich teilweise fühle in der Diät. Und da ist auch Kommunikation sehr wichtig, finde ich, dass man halt mit seinem Partner halt viel spricht. Weil mit dem verbringt man doch einen Großteil seines Tages und seiner Zeit halt. Und sie weiß ganz genau, wenn ich jetzt mehr Ruhe brauche oder irgendwas und jetzt mehr Zeit für mich brauche, wenn es mir jetzt einmal nicht so gut geht und hat natürlich auch das nötige Verständnis dafür, weil sie die Phasen auch irgendwo schon durchlebt hat und selber auch gerade in der Diät ist. Und so läuft das ganz gut bei uns, weil wir beide halt das Verständnis haben für den anderen. Ja.
Würde eine Beziehung mit einem Menschen, der das nicht macht, überhaupt funktionieren?
Ja, schwierig, meiner Meinung nach. Also ich habe das schon auch gehabt, also mit Partnerinnen, die halt den Sport nicht so betreiben oder vielleicht nur so hobbymäßig, sage ich jetzt einmal, ins Fitnessstudio gehen, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber für mich, ich brauche da, glaube ich, wirklich jemanden, der was das mit mir lebt und das mit mir erfüllt. Weil wenn ich dann so her, ja, ich würde eigentlich daheim sein jetzt am Wochenende und auf der Couch liegen und jetzt gehst du schon wieder ins Training, dann ist das halt auch nicht sehr motivierend, logischerweise.
Und vor allem, wenn man vielleicht auf Urlaub fährt und dann sagt, okay, aber vorher geh noch ins Training, wir fahren 2 Stunden später in den Urlaub, weil ich muss das jetzt noch durchziehen, da muss man auch Verständnis dann haben.
Klar, ja.
Und vor allem, machst du auch Urlaub, wenn du zum Beispiel gerade in der Diät bist oder wenn du jetzt gerade im Endspurt bist?
Nein. Also wir wollten eigentlich letztes Jahr wirklich in der Diät so 2-3 Tage nach Italien fahren, haben uns aber dann dagegen entschieden, weil ich wirklich gesagt habe, wenn ich Urlaub mache, dann will ich Urlaub machen. Dann will ich meinen Kopf abschalten, dann will ich nicht jedes Stückel Fleisch aufs Gramm genau abwiegen müssen und dann will ich mit meiner Freundin auch mal am Strand sitzen irgendwo in Italien, eine Pizza essen und natürlich auch mal ein Glas Wein dazu oder so. Und das geht in einer Vorbereitung einfach nicht.
Ja, weil manche sagen ja, es geht trotzdem auch mit dem Urlaub, aber das ist dann wahrscheinlich trotzdem viel Verzichten.
Ja, genau, ja, so ist es. Also es geht schon, ohne Frage, aber es hat für mich einfach nicht dafür gesprochen und wir haben einfach gesagt, wir bleiben daheim, wir ersparen uns den Stress, weil die Vorbereitung an sich ist ja schon richtig viel Stress für den Körper und dann kommt der Stress auch noch dazu, Ich meine, wenn man jetzt so überlegt, wir sind ja wie kleine Kinder, wie kleine Babys, wenn wir irgendwo hinfahren und unser gewohntes Umfeld verlassen, weil wir wirklich alles mitnehmen müssen.
Ja. Yeah.
Also ich habe einen Kombi und der Kofferraum ist natürlich dementsprechend groß. Und wenn wir jetzt an 2-3 Tage wohin fahren, dann ist der Kofferraum gestopft voll. Weil es muss alles mit. Es muss unser Gewand mit, unser Trainingsgewand muss mit, unser Essen muss mit, die Waage, die ganzen Supplements, was wir nehmen natürlich, die müssen alle mit. Und das ist wie, ich vergleiche das immer mit, wenn man mit einem Baby irgendwo hinfährt, da brauche ich auch die Wickeltaschen, dann brauche ich wieder das Kinderwagerl, also es muss alles dabei sein.
Ja, kenne ich vorher.
Ja, das ist halt dementsprechend dann anstrengend und natürlich, dann vergisst wieder irgendwas daheim und dann ärgert man sich. Das ist immer so.
Das ist klar. Ja, und weil man bringt dann eben die ganzen Supplements selber mit, man hat die ganzen Dosen mit, man hat den Booster mit und.
Ja. Also wenn dann irgendwas daheim steht und man hat es vergessen, dann ist schon der ganze Tag gelaufen. Oder? Dann ärgere ich mich.
Sehr gut.
Dann bleibe ich lieber daheim in meinem gewohnten Umfeld und passt.
Funktioniert auch.
So ist es, ja.
Wie viele Kalorien hast du zum Schluss in der Diät dann noch zu dir genommen?
Zum Schluss in der Diät waren es 1900 Kalorien.
Bah, schon sehr wenig dann im Vergleich zu 4000 oder fast 5000.
Ja, es war sehr wenig schon. Ja. Also da reden wir wirklich nur, mein Frühstück hat ausgeschaut aus ein bisschen frischem Gemüse. 200 Gramm Eiklar, das habe ich in der Metro gekauft, aus dem Tetrapack. Da ist ein Vollei dazugekommen, eben um ein paar tierische Fette auch zu haben. Das war mein Frühstück. Dann hat es gegeben 3 Mahlzeiten mit jeweils 150 Gramm Fleisch, 200 Gramm Tiefkühlgemüse. 2 Mahlzeiten davon waren mit jeweils 15 Gramm Nussmus.
Mhm.
Eine Mahlzeit dann halt nur mit 150 Gramm Fleisch, Gemüse und einem Eiklar. Und die Mahlzeit vorm Schlafengehen hat ausgeschaut, 350 Gramm Magertopfen oder 350 Gramm Skier.
Ja.
Mit, glaube ich, 15 Gramm Erdnussmus wieder oder so. Während dem Training habe ich wirklich nur EAAs gehabt, also essentielle Aminosäuren, ohne Kohlenhydrate, ohne irgendwas.
Das heißt Kohlenhydrate komplett weg, Fette schon?
Fette schon,
klar. Weil manche oft sagen, okay, Fett ist schlecht und Kohlenhydrate ist besser, oder das ist dann wahrscheinlich auch abhängig, oder, von jedem?
Naja, man muss unterscheiden. Kohlenhydrate sind prinzipiell zuständig für die Energieversorgung des Körpers. So ein Muskel besteht ja aus Muskelglykogen, ne? Und Kohlenhydrate sind halt nichts anderes als Glykogen. Ne? Das wird halt auch verstoffwechselt und geht dann halt auch in den Muskel und versorgt den Körper halt mit Energie. Und Fette sind halt hauptsächlich für unseren Hormonhaushalt wichtig. Und Fette haben halt auch dementsprechend viele Kalorien, also circa 1 Gramm Fett, so circa 9 Kilokalorien, kann man sagen. Und Fett ist halt auch in der Diät sehr wichtig, weil es verlangsamt halt auch die Verdauung. Und ist für den Körper ganz was Wichtiges. Also wenn man den Körper die Fette wegnimmt, dann schlägt das schon sehr auf die körperinternen Prozesse und ist nicht sehr förderlich. Ja.
Hast du das dann extrem gespürt, auch wenn die Kohlenhydrate dann weg sind, weil sie ja Energie geben, beim Training dann zum Schluss in der Diät?
Ja, das habe ich wirklich sehr gemerkt. Also jede Trainingseinheit war einfach wirklich nur mehr leeres Durchpumpen. Also an die Leute, die das Gefühl jetzt nicht so kennen, das fühlt sich wirklich so an. Also normaler geht man halt ins Fitnessstudio. Man macht jetzt zum Beispiel Bankdrücken oder, keine Ahnung, Bizeps-Curls oder so und man merkt so circa nach 10 Wiederholungen plus minus, dass man dann was gespürt im Muskel. Und das ist halt der sogenannte Pump, wie der Ani immer schon gesagt hat, der Pump. Und klar, das spürt man dann halt, wenn man jetzt quasi unter normalen Bedingungen trainiert und wenn man wirklich keine Kohlenhydrate mehr hat und der Körper wirklich komplett leer ist, was unser Glykogen halt betrifft und die Glykogenspeicher komplett leer sind, dann macht man seine Bizeps-Curls. Man spürt zwar, dass man die Curls macht, aber man hat den Pump einfach nicht mehr.
Mhm.
Das Muskelgefühl verschwindet nach einer gewissen Zeit, der Pump ist nicht mehr da und das ist einfach wirklich ein leeres Durchtrainieren. Und da geht es dann einfach wirklich nur mehr darum, dass man halt die nötigen Kalorien verbrennt und ja, so halt so ein Kaloriendefizit halt auch wieder hat.
Das könnte man ja dann auch mit dem Cardio-Training machen, weil das wird ja dann auch erhöht, oder?
Ja, genau. Ja. Also Cardio habe ich gemacht in der Vorbereitung jeden Tag 45 Minuten. Ich bin 6-mal die Woche ins Krafttraining gegangen, also 6-mal die Woche Krafttraining, jeden Tag 45 Minuten und an den einem trainingsfreien Tag, was ich gehabt habe in der Woche, das war dann eh meistens der Sonntag, da hat es dann 2-mal 45 Minuten Cardio-Training gegeben. Und die letzten paar Wochen vor dem Wettkampf habe ich dann wirklich nur mehr Stairmaster gemacht.
Okay.
Also das, was man in vielen Fitnessstudios hat, eben diese Treppenmaschine, wo man dann halt Treppenstufen steigt.
Was die Mädels vor allem lieben.
Genau, ja. Und das war dann so mein treuer Begleiter durch die Wettkampfvorbereitung.
Cardio, Hassliebe oder nur Hass? Oder?
Am Anfang war es wirklich purer Hass. Also ich habe ja am Anfang mit 30 Minuten am Tag angefangen und ich habe mir dann auch von meiner Oma den Home-Trainer geholt, den sie daheim stehen gehabt hat, weil den haben wir ja geborgt. Und den habe ich mir dann zu dem Zeitpunkt wieder nach Hause geholt und der steht bei mir bis heute noch im Wohnzimmer. Da habe ich angefangen mit 30 Minuten Cardio am Tag und da war es wirklich Hass pur. Also die 30 Minuten haben sich für mich angefühlt wie 2 Stunden gefühlt. Und es war wirklich extrem. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich an das gewöhnt und ich mache nach wie vor jeden Tag meine 30 Minuten Cardio, auch im Aufbau.
Sehr cool. Mhm. Einfach um ein bisschen auch das Herz zu unterstützen, oder?
Genau, einfach um das Herz auch an die Belastung zu gewöhnen. Mhm. Ich meine, ich bin 1,75 circa groß und 100 Kilo auf 1,75 ist halt schon nicht normal, sage ich einmal. Also,
du trägst wirklich sehr viel mit, ja. Auch wenn es jetzt Muskelmasse ist und nicht Fettmasse ist, aber das Gewicht musst du drehen und das Herz muss das ja schaffen.
Genau, und das Herz muss das halt auch durchbluten, das Herz muss auch arbeiten. Und man muss das Herz auch irgendwo an diese Belastung halt gewöhnen. Deswegen ist das Cardio-Training sehr wichtig. Und natürlich fördert es halt auch die Fettverbrennung wieder. Generell, dass der ganze Stoffwechsel einfach besser läuft. Und ja, ich fühle mich einfach sehr gut danach. Also ich weiß dann auch, okay, ich habe das jetzt durchgezogen, ich fühle mich gut und ich brauche das mittlerweile. Also ich habe mich wirklich sehr daran gewöhnt und aus dem Hass ist wirklich Liebe eigentlich geworden.
Bei mir war es ja umgekehrt. Ich komme ja aus dem Ausdauersport. Mhm. Ich habe mit Marathonlaufen angefangen, also ich bin auch wirklich Marathon gelaufen und bin dann zum Kraftsport gekommen, weil da mit der Zeit ein bisschen so die Verletzungen gekommen sind, also Läuferknie und die Geschichten, die halt dann meistens bei den Läufern sind. Mhm. Und ich bin da drauf gekommen, ich bin halt so klein zusammengestaucht, eher mehr Muskelpaket als groß, lange Beine und schnell. Und habe gemerkt, ich bin einfach von meinen Genen her oder einfach von meiner Statur her mehr das Muskelpaket und habe da viel schneller die Erfolge dann gehabt. Also bei mir ist das dann relativ schnell wuffsch gegangen. Ja, und bin so ein bisschen so dieser Bulli unter den Mädels. Und so bin ich zum Kraftsport gekommen, auch durch meinen Mann, weil der natürlich einmal Kraftsport gemacht hat. Ja.
Also war er schon irgendwie Inspiration für dich?
Ja. Durchaus, also eigentlich nur. Weil bei mir war es ja auch so, ich habe das immer in Podcast-Folgen auch erzählt, als Frau, Fitnessstudio, Bodybuilder, große Männer, Hulkies und ich so mittendrin mit meinen 1,56, war eher so Respekt. Ja. Und ich habe mich nie wohlgefühlt in einem Fitnessstudio. Also das Umfeld nicht, ja, also als Frau nicht.
Also du hast dich so ein bisschen eingeschüchtert gefühlt.
Total, ja.
Und immer so beobachtet wahrscheinlich.
Genau.
Gell? So, ja, jetzt kann ich die Übung nicht so perfekt, jetzt schaut mir der zu, was wird sie dir denken?
Was macht denn die da überhaupt? Genau, ja. Kennt sie eh nicht aus oder so, genau. So ist es mir gegangen am Anfang und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin sehr froh, dass ich meinen Mann habe und dass er mich mitgenommen hat. Und wir haben zuerst einmal so Zirkeltraining und so Sachen gemacht, also Queenex oder so Bodybump-Geschichten. Da habe ich ein bisschen mitgemacht, Kurse. Nur bei den Kursen war ich ganz schlecht. Okay. Also ich bin nie mitgekommen. Das war immer alles schnell zu aufbauen, runterlegen, zack, zack, das ist nicht meins. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ich muss individuell versuchen. Und dann haben wir in der Zeit, wo Corona war, uns zu Hause ein Studio eingerichtet und haben wir dann jeden Tag daheim trainiert. Mhm. Und da habe ich die volle Begeisterung dann gekriegt dafür. Und dann bin ich ins Fitnessstudio gegangen.
Also dann hast du quasi den Mut gehabt.
Dann habe ich den Mut gehabt, wirklich dorthin zu und wir gehen da jetzt hin, ja. Mhm. Und so habe ich angefangen, ja. Okay. Also so war das bei mir dann. Und mittlerweile stehe ich mittendrin zwischen allen und
du fühlst dich wohl,
ich fühle mich voll wohl.
Ja.
Ja. Was würdest denn du Leuten raten, die also so wie ich zum Beispiel ein bisschen Respekt haben davor, wenn sie dorthin gehen das erste Mal und sie eher ein bisschen so wie der Lauch fühlen zwischen den großen Ästen?
Das ist ein wichtiges Thema, auf das wollte ich auch gerade irgendwie ansprechen. Mhm. Natürlich. Ich habe das Gefühl genauso gehabt, also wie ich das erste Mal in einem Fitnessstudio war und man sieht dort, ich meine, ich war jetzt relativ jung, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man jetzt in einem höheren Alter ist oder in einem nicht so jung ist wie ich, das damals war, dass man sich dann trotzdem unwohl fühlt, vor allem eben als Trainingsanfänger oder wenn man jetzt einfach, ich würde jetzt nicht sagen magersüchtig, aber halt wirklich extrem zärtlich ist, extrem dünn ist oder halt auch genau das Gegenteil, wenn man jetzt übergewichtig ist oder so. Klar, diese Leute fühlen sich einfach total beobachtet, ich kenne das selber, und fühlen sich dementsprechend auch unwohl. Aber ich kann da eins sagen, und das ist auch ganz wichtig, jeder fängt irgendwo bei Null an. Es ist komplett egal, ob man jetzt komplett dünn ist oder übergewichtig ist, es ist wirklich komplett egal, jeder fängt bei Null an. Auch der 2 Meter große Mann, der was jetzt ein komplettes Muskelpaket ist, der genau, dieser Mann hat genauso bei Null angefangen und diesen Mann ist es wahrscheinlich genauso gegangen am Anfang, wie der das erste Mal in einem Fitnessstudio gestanden ist. Und das ist auch immer wichtig, dass man das den Leuten so mitgibt und man braucht sie wirklich für nichts schämen. Auch der Mr. Olympia oder so hat irgendwann einmal bei Null angefangen und der hat sich auch irgendwann einmal die ganzen Tipps und so irgendwo abholen müssen und der ist auch nicht einen Tag lang ins Fitnessstudio gegangen und hat gewusst, wie jede Übung perfekt funktioniert. Also es ist immer ein gewisser Lernprozess und man muss sich da überhaupt nicht schämen, wenn man da am Anfang keine Ahnung hat davon. Da ist es dann halt auch wichtig, dass man jemanden an der Seite hat, der was ein bisschen Ahnung hat und dir dann auch ein bisschen den richtigen Weg zeigt. Weil man kann natürlich auch, wenn man jetzt an der Übung komplett falsch macht, kann man sich natürlich auch dementsprechend verletzen.
Ja.
Und einfach um das vorzubeugen, ist es halt sehr ratsam, da jemanden an der Seite zu haben, der was ein bisschen Ahnung hat von der Materie und weiß halt, was er tut.
Also ich habe das vor kurzem jetzt mit einer Kollegin gemacht, die sich auch im Freihandelbereich sehr unwohl gefühlt hat. Mhm. Und ich bin mit ihr mitten rein. Zwischen die ganzen trainierten, wirklich Muskelmänner in meinem Studio. Und wir haben dann die ganzen Basics gemacht. Ich habe ihr alles gezeigt, wie sie eine Langhantel angreifen muss, wie sie Bank drücken muss. Mädels und Bankdrücken sieht man sehr selten, ist so. Und danach hat sie gesagt, wow, wie cool. Und dann hat sie gemeint, die schauen ja eigentlich gar nicht. Sag ich, nein, weil sie sind selbst mit sich beschäftigt.
Genau,
Niemand, der dorthin geht, trainieren, geht dorthin, weil er den anderen zuschauen möchte, sondern der geht dorthin, weil er sein Training durchbringen möchte, er ist auf sich selbst konzentriert.
So ist es, ja.
Und im Grunde wollen wir ja alle das Gleiche. Wir wollen fit sein, wir wollen gut ausschauen, wir wollen unsere Muskeln trainieren und wir helfen uns auch gegenseitig. Das ist nämlich das Nächste.
Das wollte ich auch gerade sagen, weil wenn ich jemanden sehe im Fitnessstudio und ich merke wirklich, okay, der ist jetzt blutiger Anfänger und ich sehe, okay, der ist jetzt kurz davor, dass er sich gerade irgendwas abreißt oder sich wehtut, dann gehe ich auch hin und sage zu ihm, du, darf ich dir was sagen? Also ich sage jetzt nicht, okay, schau, ich zeige dir was, sondern ich frage ihn einfach ganz normal, ob es für ihn okay ist, dass ich ihm was zeige, weil für viele ist das dann ja irgendwie so schwierig, sich darauf einzulassen, weil das zeigt dann ja noch mehr, dass man keine Ahnung hat. Aber das ist, wie gesagt, völlig okay. Und ich frage ihn dann einfach, du, darf ich dir das sagen? Mach das besser so und so. Und man merkt dann eh, ist er interessiert daran? Kann er das umsetzen? Und wenn ich ihm das jetzt dann zeige und sage, okay, bitte mach das so, weil du tust dir sonst weh und er macht das im nächsten Moment wieder genauso, wie ich es ihm nicht gesagt habe, dann lass ihn auch.
Ja, genau.
Ja, ich will da auch nicht aufdringlich sein oder so. Ich habe mein Part geleistet, ich habe ihm versucht zu helfen und ob er es umsetzen kann oder nicht, das bleibt dann jedem selber überlassen.
Ich habe diese Situation auch einmal schon gehabt, dass ich zu einem Mann hingegangen bin, der Rückentraining gemacht hat und eben wirklich so, ich kann es schwer sagen, einfach nur so ganz extrem
am Reißen war.
Genau. Okay. Für alle, dass sie verstehen, die das jetzt nur hören und nicht sehen, am Reißen. Und ich habe dann zweimal, dreimal zugeschaut und habe wirklich überlegt, ich habe es dann nicht mehr sehen können, weil ich habe wirklich Schmerzen im Rücken kriege. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, pass auf, nimm weniger Gewicht, mach so. Und der war so dankbar, dass er jedes Mal, wenn er wiederkommen ist und mich gesehen hat, herkommen ist und gesagt hat, kannst du kurz schauen, ob ich es jetzt richtig mache?
Ja, das ist dann aber eh lieb.
Das ist dann wirklich lieb.
Weil der war dann auch wirklich sehr dankbar dafür.
Ja, war eine schöne Erfahrung, aber ich bin auch immer ein bisschen vorsichtig.
Und es macht halt auch viel aus, wie man halt auf denjenigen zugeht. Wenn ich jetzt dann da hingehe und ich blase mich vorher extra auf und gehe dann mit gehobener Brust hin und sage, du, schau mal, Burzi, ich zeig dir was, gell, so auf die Art, dann, klar, dann wird es nicht gut kommen und dann wird er das wahrscheinlich auch nicht annehmen, aber wenn man da einfach ganz normal hingeht und sagt, du, darf ich dir was sagen, mach das besser so und so, dann funktioniert das meistens auch ganz gut, ja.
Sehr cool. Das heißt, das nächste Mal, wenn du in deinem Studio bist, kann man auch auf dich zugehen und man sagt, man kannst mir mal kurz helfen.
Ja, sicher, sehr gerne, ja.
Um zu dir zurückzukommen noch, deine Bodybuilder-Karriere. Mhm. Welche Wettkämpfe hast du jetzt schon gemacht?
Also ich war bei der NPC Austria, bin ich gestartet in St. Pölten. Dort bin ich in drei Klassen gestartet. Das war einmal die True Novice und die Classic Physik. In der Klasse B war das, glaube ich. Da geht es dann halt nach Körpergröße. Und im Oktober letzten Jahres habe ich gemacht in der Lugner City bei der ABPF Austria. Das war ein internationaler Wettkampf, gleich wie die NPC. Also bei den beiden Verbänden bin ich bis jetzt gestartet, ja.
Es gibt ja verschiedene Klassen. Du bist in der Physics gestartet.
Genau.
Was ist das Besondere an der Bodybuilding Physics Klasse?
Also an der Classic Physik. Man hat halt eine andere Posing-Hose. Man kann sich das vorstellen, Die ist am Oberschenkel einfach ein bisschen breiter. Mhm. Also da hat man so circa 10 cm. Die Posinghose muss auch schwarz sein, das ist vorgegeben.
Okay.
Und die Classic Physik unterscheidet sich von der Bodybuilding-Klasse einfach vom Posing Slip und an den Posen.
Okay.
Also an der Classic Physik hat man zum Beispiel jetzt keine Lat-Pose in dem Sinn.
Mhm.
Also kein Front-Lat und kein Back-Lat-Spread. Die hat man dann in der Bodybuilding-Klasse. Und die Gewichtsklassen sind halt ein bisschen anders. In der Classic Physik hat man halt seine Größe.
Mhm.
Und ich habe mit meiner Größe ein Gewichtslimit gehabt von 92 Kilo, mhm, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ich glaube 92 Kilo. Und im Bodybuilding hat man halt generell die Gewichtsklassen. Da ist die Größe eigentlich egal.
Okay.
Da hat man jetzt zum Beispiel Bodybuilding bis 80 Kilo, bis 90 Kilo, bis 100 und dann eben Heavyweight.
Mhm.
Das ist alles, was dann über 102 Kilo ist. Und so unterscheidet sich das ja. Also ein bisschen von den Posen und vom Posing Slip.
Okay. Und wie ist das mit der Farbe? Spray oder wird man da angemalt und wie kann man damit schlafen? Das macht man ja meistens am Vortag, oder?
Ja, genau. Also die Farbe macht man meistens am Vortag. Vor allem, wir haben die Farbe selber gemacht. Ich habe mir da einfach wirklich ganz stumpf auf Amazon so eine Farbschale bestellt.
Mhm.
Und natürlich auch die Farbe dazu. Es gibt eigene Hersteller. Und das sind halt auch bei gewissen Verbänden, sind gewisse Hersteller verboten einfach.
Okay.
Damit einfach, um das einheitlich zu machen, damit jeder eben die gleichen Voraussetzungen auch hat.
Mhm.
Und ich habe mir da einfach so eine Farbschale geholt mit einer Farbrolle,
mhm,
mit so einer kleinen Farbrolle, wie man es auch zum Beispiel vom Haus ausmalen kennt oder
ja,
wenn man seine Wohnung ausmalt. Nur, dass der halt aus Schaumstoff ist.
Mhm.
Mit dem lässt man voll ansaugen und dann macht man halt Schicht für Schicht. Also man fängt einmal mit einer Farbschicht an. Kommt natürlich auch auf den Hautton drauf an, wie hell das man ist. Meistens fängt man auch an vor so einem Wettkampf, dass man ein bisschen ins Solarium geht.
Okay, ja.
Halt alles eben mit Maß und Ziel, dass man auch keinen Sonnenbrand oder irgendwas hat.
Ja. Yeah.
Einfach um ein bisschen dunkler zu sein von der Haut und nachher auch nicht mehr so viel Farbe zu brauchen halt. Und da macht man dann halt so ein paar Schichten. Bei mir waren das meistens so 5, 6 Schichten. Dann hat die Farbe gepasst. Und zum Schluss, kurz vor der Bühne, kommt dann noch so ein Finishing kommt dann noch drauf.
Mhm.
Viele machen das mit so einem Öl.
Okay, ja.
Bei mir, ich habe einfach bei dem Farbhersteller, da gibt es ein eigenes Glossy Gel, hat das geheißen.
Mhm.
Das ist einfach so ein bisschen für den Glanz, das verteilt man dann ganz leicht und so kommen einfach die ganzen Konturen und so besser zur Geltung. Und die Farbe ist halt deswegen auch da, weil man eben auf der Bühne steht. Die Bühnenbeleuchtung ist relativ stark, würde ich mal sagen. Und wenn man dann dort komplett weiß ist, sieht man die ganzen Muskelstrukturen nicht, die ganzen Streifen und so verblassen dann einfach unter der starken Belichtung und deswegen malt man sie quasi halt mit der Farbe an. Ja,
ja, verständlich. Weil wenn man eben nicht so braun ist, dann sieht man eben einfach den Muskel nicht so
genau,
gut.
Ja, genau.
Generell nicht. Man sieht ja auch, wenn man braun ist, dass man oft Bauchmuskulatur besser sieht, wenn man gebräunt ist, so im Sommer. Und auch an den Händen erkennt man das besser, wenn man eben eher so bleich ist. Ja,
ja, genau. Und schlafen tut man mit der Farbe einfach. Also wir haben immer im Hotel nachher geschlafen,
mhm,
klarerweise. Weil wir sind meistens schon 1, 2 oder 3 Tage vorher angereist. Und man macht dann am Vorabend die Farbe halt.
Mhm.
Ganz fertig machen tut man es dann meistens Backstage, also so haben wir das dann gemacht. Da kommen dann nochmal 1, 2 Schichten vorab auf. Und man schwitzt dann auch ein bisschen in der Nacht und das kann dann auch mal ein bisschen verwaschen oder verrinnen oder so. Und ich habe mein eigenes Bettzeug mitgehabt, also mein eigenes Leintuch, eigene Bettwäsche halt.
Yeah.
Und habe mir dann eine lange Jogginghosen angezogen, Socken und ein langärmeliges Leiberl. Das Gesicht, die Füße selbst und die Hände und so Stellen wie den Ellbogen oder so oder die Knie, da lässt man dann meistens nur aus.
Okay.
Einfach, falls man sich irgendwo anlehnt oder so, um nichts zu verschmutzen halt. Und das macht man dann halt wirklich kurz vor dem Wettkampf dann noch. So macht man das dann, ja.
Wie ist das bei dir zum Schluss gewesen? Hast du dann auch nur mal ganz, ganz viel Wasser getrunken und dann an den letzten Tagen gar nichts mehr und dann ein bisschen Salz dazu? Oder
genau,
gibt es da so verschiedene Sachen,
wie
man das auch durchsteht, vor allem die letzten Stunden?
Ja, das ist sehr, sehr anstrengend. Also das ist wirklich sehr erfordernd für den Körper, weil vor dem Wettkampf gibt es immer die Peak Week, heißt der halt bei uns, also eine Fachsprache quasi.
Ja.
Und wir haben das immer so gemacht, auch schon in der Diät, dass ich relativ viel getrunken habe. Also ich habe wirklich geschaut, dass ich jeden Tag 6 bis 7 Liter trinke.
Wahnsinn.
Einfach um dann in der Peak Week nicht mehr zu viel machen zu müssen.
Ja.
Also ich habe wirklich täglich meine 7 Liter gehabt und an der habe ich mich ja wirklich sehr gehalten. Und in der Peak Week sind wir dann hochgegangen auf 7,5 Liter jeden Tag, 15 Gramm Salz. Und 3 Tage vor dem Wettkampf sind wir dann, glaube ich, auf 10 Gramm Salz runter.
Mhm.
Dann, glaube ich, nur mehr, glaube 3 Gramm Salz oder so.
Mhm.
Und natürlich, wenn man mit dem Salz dann runtergeht, fängt man dann auch ein bisschen an, weniger zu trinken. Also ich gehe dann von 7,5 Liter zum Beispiel auf 5 Liter.
Yeah.
Am Tag davor nachher nur mehr auf 3 Liter. Und am Tag vor dem Wettkampf um 20 Uhr war dann bei mir Trinkstopp. Also wirklich um 20 Uhr habe ich dann den letzten Rest von meinen 3 Liter auftrunken haben müssen. Und je nachdem, wann dann halt der Wettkampf ist, ob der jetzt am Vormittag ist oder eben erst am Nachmittag, so 16, 17, 18 Uhr oder am Abend, ist es dann halt sehr, sehr lange, wenn man nichts zu trinken hat.
Darf man da gar nichts trinken oder zumindest die Lippen ein bisschen befeuchten so, weil ich mein, das wird ja wirklich unangenehm.
Ja genau, vor allem in der Nacht, wenn man dann halt mit offenem Mund schläft oder so, hat man dann halt sehr trockenen Mund und ich bin dann einfach aufgestanden, habe meinen Mund ausgespült mit so einem Schluck Wasser, aber wirklich nur ausgespült und habe das dann wieder ausgespuckt, einfach um den Mund halt ein bisschen zu befeuchten. Und man hat dann halt auch kein Salz mehr, so haben wir das halt gemacht, also Salz komplett weg an dem Tag. Und vor dem Wettkampf wirklich in der Früh zum Frühstück einen schwarzen Kaffee und gerade einmal so einen Schluck Wasser, um meine ganzen Supplements und so halt schlucken zu können. Und das war es dann aber.
Und der Kaffee, der treibt ja noch mehr eigentlich, oder? Der holt ja noch mehr Flüssigkeit dann raus aus dem Körper grundsätzlich.
Also man entwässert den Körper da halt wirklich komplett. Und das ist auch das, was von dem ich vorher geredet habe. Wenn man wirklich hart ist, dann ist man komplett fettfrei und komplett entwässert. Also dann ist die Haut wirklich so dünn wie Papier. Und wenn man die Haut dann nimmt und so wegzieht, fühlt sich das einfach wirklich an wie Papier und da ist auch gar kein subkutanes Wasser mehr unter der Haut, sondern das zieht sich alles in den Muskel hinein, einfach für den prallen und vollen Look einfach.
Wie ist es dann auch mit dem Kreislauf und so? Merkt man das dann auch? Weil ich kann mir vorstellen, vor allem wenn man auf die Bühne dann auch noch muss, nichts trinken darf, die Wärme, Scheinwerfer, die Aufregung, ich weiß das selber, ich bin schon oft auf der Bühne gestanden, und dann nichts trinken zu dürfen, wie geht das mit dem Kreislauf?
Es ist für den Kreislauf, natürlich, es ist Wettkampfsport, das ist nicht wirklich gesund, das ist sowieso einmal klar, aber mir ist es vom Kreislauf wirklich relativ gut gegangen, vor allem kurz vor seinem Wettkampf isst man dann ja meistens auch noch, man tut ja dann auch laden, ne? Also mit Kohlenhydraten. Und bei mir war das dann so, dass ich Backstage dann halt ein paar Cookies zum Beispiel gegessen habe oder Reiswaffeln mit Marmelade oder so. Und da trinkt man dann meistens ein Gatorade oder so, einfach damit der Körper ein bisschen versorgt ist mit Elektrolyten. Dort kommt dann auch circa so ein Gramm Salz oder so rein. Das trinkt man dann schluckweise vor dem Wettkampf. Also ist jetzt nicht so, dass man bis dorthin wirklich gar nichts trinkt. Aber kurz bevor man auf die Bühne geht, hat man dann meistens so ein bisschen was, was man trinken kann. Und das reicht dann auch. Klar, man merkt vom Kreislauf, ist komplett klar. Der Körper ist einfach irgendwo in einer gewissen Notsituation, würde ich jetzt sagen. Und das macht sich schon bemerkbar, aber es ist machbar. Es ist halt dementsprechend anstrengend, ist ganz klar. Aber mir ist eigentlich ganz gut gegangen. Wenn man wirklich schnell aufsteht oder so, wenn man jetzt komplett liegt und ich stehe jetzt ganz schnell auf, dann brauche ich kurz mehr Zeit, bis ich wieder komplett da bin und muss mich kurz einmal so sammeln. Aber das gehört halt dazu, ist halt wirklich Wettkampfsport und das sind halt Ausnahmesituationen für den Körper.
Und jetzt weiß man, warum das auch Leistungssport ist.
Genau, ja. Also es ist wirklich so ein Leistungssport. Ich werde oft belächelt, wenn mich irgendwer fragt, ja, was machst du? Und ich sage, ja, ich bin Leistungssportler, ich mache Bodybuilding. Aber es ist einfach Fakt. Es ist so. Gleich wie Skiprofi oder Fußballprofi, das ist genauso Leistungssport. Und wenn wir von Leistungssport reden, ist es nicht immer gesund. Das muss klar sein.
Das ist dasselbe mit Marathonlaufen, auch das ist nicht mehr gesund.
So ist es, wenn man da 46 Kilometer oder so am Stück läuft, ist genauso eine Ausnahmesituation für den Körper.
Eine Frage, die mich wirklich vollgas interessiert, du bist ja auch viel auf Instagram unterwegs, also du bist auch auf Social Media unterwegs und ich habe dich ein bisschen gestalkt, das muss ich ja machen, bevor ich jemanden einlade. Warum heißt du der Betzi?
Der Betzi, ich hab mir die letzten paar Tage überlegt, was so für Fragen kommen könnten und mir war klar, dass die Frage kommen wird. Der Betzi aus dem Grund, ich habe mir wirklich überlegt, ich habe zuerst ganz normal Manuel Rötl geheißen und irgendwann habe ich mir überlegt, ja, ich brauche irgendwas, was außersticht, was nicht jeder hat, irgendwas Spezielles. Und mein Papa hat dann irgendwann einmal zu mir gesagt, ja, jetzt bist du ein schöner Betzi geworden. Und er meint dann halt, ja, jetzt bist du halt schön aufgegangen, bist du halt ein schöner Bär, ne, so auf die Art. Und das war dann irgendwie so eine Inspiration für mich und dann habe ich überlegt, ja, das wird gut passen. Der Betzi. So heißt auch mein YouTube-Kanal und Instagram. Und ja,
das habe ich cool gefunden. Ja, das hat also es ist Geschichte dahinter.
Ja, klar. Ja.
Und Ziele, also du hast gesagt 2025, der nächste Wettkampf.
Genau.
Wo wirst du da starten?
Wahrscheinlich wieder bei der NPC. Also in St. Pölten oder so wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht genau, wo der Wettkampf sein wird, aber man muss da ja immer so eine gewisse Strategie haben bei den Wettkämpfen. Also ich werde als allererstes einmal eine regionale Meisterschaft machen bei der NPC, um einfach qualifiziert zu sein, falls ich dann im Ausland starten möchte. Also man braucht immer zuerst den regionalen Wettkampf, damit man sich dann eben im Ausland starten kann und qualifiziert ist für gewisse Wettkämpfe, auch für Profi-Qualifier und so dabei sein darf. Und somit werden wir das wahrscheinlich wieder als erstes machen und dann je nachdem, zu welchen Daten dann die Wettkämpfe sind, werden wir das dann wahrscheinlich spontan ausmachen. Ja.
Hast du einen Wettkampf vor Augen, den du irgendwann mal in deiner Karriere unbedingt machen möchtest? Gibt es da ein großes Ziel?
Ja, sicher. Das erste Ziel wäre wirklich einmal, dass ich einmal einen Wettkampf gewinne auf Amateurebene und dann wirklich einmal einen Pro-Qualifier mache, um einfach Profi zu werden. Also das ist mein großes Ziel. Ich möchte wirklich irgendwann einmal Profi-Bodybuilder sein und dann auch natürlich einen Pro-Qualifier gewinnen und dann halt natürlich ein guter Profi werden. Also ein Profi, der was sich mit anderen messen kann und halt wirklich mit den Besten der Besten halt sie messen kann. Und also dorthin geht, also mein Ziel geht dann dahin, ja.
Du bist ja mit deinen 25 Jahren da ja eh noch sehr jung, oder? Mhm,
ja.
Also da hast du noch alles offen.
Ich habe noch ein bisschen Zeit, ja. Also die Glanzzeit im Bodybuilding ist meistens so mit 30 bis 35. Das sind meistens die Athleten, die am meisten Vorsprünge machen und wirklich stark sind, ja.
2 fünfte Plätze hast du schon gehabt.
Genau, und? Ja. Beim letzten Wettkampf in Wien bei der Lugner City, ja. Da habe ich zweimal den 5. Platz gemacht. Da habe ich auch in der Classic Physik bin ich gestartet. Da habe ich den 5. Platz gehabt und im Bodybuilding bis 80 Kilo. Da habe ich auch den 5. gemacht. Und bei meinem ersten Wettkampf bei der NPC, wo ich in den 3 Klassen gestartet bin, man muss dazu sagen, ich war 17 Kilo unter meinem Gewichtslimit. Also wie gesagt, mein Limit war bei 92 Kilo und ich war auf der Bühne war ein bisschen über 70, glaube ich.
Wahnsinn, ja.
Also es waren wirklich knapp 17 Kilo und habe mich dort in allen 3 Klassen im Mittelfeld platziert, ja.
Sehr, sehr gut.
Ich habe halt geglänzt durch meine Härte, da ich wirklich halt sehr fettfrei war, mein Rücken komplett frei war und so. Man hat wirklich sehr viel Struktur gesehen. Am Posing hat es ein bisschen gescheitert. Klar, das ist halt Präsentationssport und das Posing muss halt wirklich on top sein, damit man da wirklich vorne dabei ist auch. Und das ist einfach Übungssache. Man muss da wirklich sehr viel Zeit investieren. Und das habe ich ein bisschen unterschätzt, muss ich ehrlich sagen. Und halt aufgrund, da ich einfach so leicht war und mir einfach die nötige Muskulatur gefehlt hat.
Kannst du das Posing von einem Trainer lernen? Also gibt es Leute, die dir das zeigen, wie man es richtig macht?
Also mein Trainer, der Andi, der hat mir da sehr viel gezeigt. Und das sind dann halt so Feinheiten. Also man muss je nach Körpertyp gewisse Posen einfach ein bisschen anders stellen, um einfach den X-Frame zu haben, der was im Bodybuilding halt sehr wichtig ist. Mhm. Also schmale Taille, oben breit und auch dicke Beine, um einfach diese Illusion zu erzeugen. Und das sind halt einfach Feinheiten, von denen wir da nachher reden. Und das erfordert einfach sehr viel Zeit. Also man glaubt gar nicht, wie viel Zeit man wirklich in das Posing investieren muss, damit man sich einfach bestmöglich präsentieren kann. Weil es kann der größte Muskelprotz überhaupt sein, wenn der sich nicht wirklich gut präsentieren kann, schaut der auf der Bühne trotzdem dünn aus. Das ist eben die Kunst, vor allem wenn man dann so viel noch an Gewicht offen hat, so wie bei mir, wenn man 17 Kilo quasi zu leicht ist, wenn man sich da dann gut präsentieren kann, dann macht das schon sehr viel weit, ja.
Das darf man nicht unterschätzen.
Ja,
ne?
das ist wirklich
das Interessante, was da wirklich dahinter steht.
Stunden, Tage an Arbeit, wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Wie schaut es bei dir eigentlich aus so mit Supplements? Was sind so die wichtigsten Sachen, die du auch als Ernährungsergänzung dazu nimmst fürs Training?
Also bei mir sprechen wir da schon wirklich von sehr vielen Supplements, aber an den ganz normalen Menschen, der was jetzt einfach fit bleiben will und regelmäßig ins Fitnessstudio geht, würde ich ein gutes Multivitamin empfehlen. Omega-3-Fettsäuren, was einfach wichtig sind. Kreatin natürlich ist auch sehr wichtig, einfach um ein bisschen leistungsfähiger zu sein. Und vielleicht, wenn man nicht immer auf seinen Proteinbedarf kommt, auch Eiweißpulver und solche Sachen halt. Also das wäre dann auch schon das Maximum. Alles andere würde ich unter nice to have einordnen.
Ja.
Kann man machen, muss man aber nicht. Außer man hat jetzt zum Beispiel ein Blutbild gemacht und ist sicher ein Blutbild, okay, der hat jetzt zum Beispiel einen, weiß nicht, Vitamin-C-Mangel oder einen Eisenmangel oder so, dann würde ich wirklich das auf meine Bedürfnisse halt ein bisschen supplementieren, aber solange da alles im Rahmen ist, einfach auf die Basics, so wie Omega-3 und so weiter.
Eine letzte Frage noch für alle, die sagen, okay, ich tue mir echt schwer, dran zu bleiben, also motiviert zu bleiben. Hast du da Tipps, wie man weiterhin ins Training geht, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich will jetzt unbedingt abnehmen, ja? Was ja meistens das Thema ist, warum man mit dem Sport anfängt, obwohl die Ernährung oft, 80% oder 70% ausmacht. Ja. Hast du da ein paar Tipps, die du mitgeben könntest, dass man wirklich so motiviert bleiben kann?
Motivation ist halt auch immer klar. Es gibt gewisse Tage, da ist man extrem motiviert, die habe ich auch, aber es gibt auch Tage, wo die Motivation einfach total fehlt. Das war bei mir in der Wettkampfvorbereitung sehr oft auch der Fall, ist klar. Und da ist es einfach wichtig, dass man mit dem Kopf dabei bleibt, vor allem, dass man an sich selbst glaubt. Auch wenn man jetzt sich auf die Waage stellt und man will jetzt unbedingt abnehmen auf Biegen und Brechen und die Waage sagt aber trotzdem noch immer, okay, du bist gleich schwer wie vor einer Woche. Da ist es ganz wichtig, dass man einfach in den Spiegel schaut, auch wenn das Gewicht gleich bleibt und ich sehe, okay, es ist jetzt das Bauchfett ein bisschen weniger geworden oder so. Und das sind so die Punkte, die einen trotzdem motivieren, auch wenn das Gewicht gleich bleibt. Und deswegen auch immer mit dem Kopf dabei bleiben, an sich selbst glauben, das ist ganz wichtig. Und vor allem auch nicht auf die Leute hören, die was das nicht nachvollziehen können, die was die vielleicht Abi machen wollen oder so. Weil das gibt's ja auch, die was einfach ein bisschen neidisch sind auf die, weil du gehst ins Studio und sie würden das auch gern machen, nur haben sie nicht die richtige Disziplin dazu. Und das sollte dann für die so die Motivation sein, dass du sagst, passt, ich bin jetzt nicht besser als du, aber ich bin so diszipliniert, dass ich ins Studio gehe, mein Ding durchziehe und das ist das, was mir Spaß macht und das sollte man sich immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
Sehr gut, Manuel, das sind sehr schöne abschließende Worte. Ja. So können wir den Podcast, glaube ich, das hast du super umgebracht. Also es hätte ich jetzt nicht besser sagen können. Ja. Sehr schön. Es hat mir irrsinnig Spaß gemacht mit dir.
Mir.
Bist eine Inspiration.
Danke.
Wirklich
danke,
unglaublich danke. Und ich finde es großartig, wenn man so eine Leidenschaft hat und die dann auch so leben kann. Mhm. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deine nächsten Wettkämpfe.
Vielen
2025.
Dank. War sie sehr zu schätzen, danke.
Und ich hoffe, du kommst mal wieder und erzählst dann was, wie es dir so geht.
Gerne, ja.
Vor allem, denke ich, wird das nächstes Jahr ganz gut passen, wenn du vielleicht dann deine Wettkämpfe hinter dir hast. Mhm. Wie es dir gegangen ist und vielleicht können wir da ein bisschen drüber plaudern, wie erst die nächsten Ziele
vielleicht
sind.
Vielleicht gibt es dann ein paar bessere Titel, die was ich dann vorweisen kann.
Es geht nicht nur um die Titel.
So ist es ja. Okay, da hast du recht. Ja.
Dabei sein ist alles.
So ist es ja.
Vielen Dank, Manuel.
Ich sage danke, wirklich danke für die Einladung. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und auch deine Fragen waren total bedacht, würde ich mal sagen. Und mir hat es sehr Spaß gemacht, auch auf die Fragen zu antworten.
Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
Danke, ebenso.
Alles Liebe und bleib fit. Und gesund.
Du auch. Und hoffentlich bis bald.
Genau. Tschüss.
Tschüss.
Sportschaude, dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark.